Ach, wie wär das Leben traurig, gäbe es keinen Zucker mehr. Kinder hätten keine Freude, keine Lust zum Spielen mehr. Ach, wie wär das Leben hässlich, gäbe es keinen Zucker mehr. So ein hübsches, junges Mädchen wäre dicklich, rund und schwer. Zucker zaubert. Ihre Linie bleibt so schlank wie eine Pinie.
Das lässt sich beweisen.
Ein weinendes Kind. Es wird wieder glücklich durch einen magischen Zuckerhut, der hinter ihm auftaucht. Eine blonde Frau, sie ist dick und traurig. Auch zu ihr fliegt der Zuckerhut ins Wohnzimmer hinein und ruckzuck ist sie wieder rank und schlank, strahlend mit einer sexy Taille und einem breiten Lächeln übers ganze Gesicht. Zucker ist gesund und macht auch noch glücklich. So klang das in den 60er Jahren in den Werbesendungen des deutschen Fernsehens. Und heute?
Zucker macht krank. Ärzte warnen vor tödlichen Risiken durch zu viel Zucker. Das süße Gift.
Zwischen beiden Statements liegen rund 50 Jahre. Wie konnte sich in dieser Zeit die Bewertung des Zuckers durch Wissenschaft und Gesellschaft so grundlegend ändern? Fast 36 Kilogramm des süßen Stoffs isst, trinkt oder lutscht heute jeder Deutsche durchschnittlich pro Jahr. Würde man handelsüblichen Würfelzucker in dieser Menge aufeinander stapeln, wäre der Zuckerturm unglaubliche 63 Meter hoch. Immerhin im internationalen Vergleich ist das noch lange nicht der Weltrekord. Den halten mit Abstand die US-Amerikaner, und zwar mit 58 Kilogramm Zucker pro Kopf. Dennoch, auch unsere 36 Kilo sind schon eindeutig zu viel, sagen Experten.
Zucker, meist in Form von Traubenzucker, also Glucose, ist in unserem Körper die universelle Währung für Energie. Nur mit ihm kann der Zelltreibstoff ATP hergestellt werden, den wir für so ziemlich alle Körperfunktionen brauchen. In der Natur kommt Zucker in der Form, wie wir ihn im Haushalt kennen, eher selten vor. Normalerweise nehmen wir die Energiewährung in Form von Kohlenhydraten auf. Das sind lange Ketten, an denen die Zuckermoleküle wie Perlen hintereinander aufgereiht sind. Damit diese in unser Blut gelangen können, müssen die langen Ketten auseinandergeschnitten werden. Das geschieht in unserem Mund, denn der Speichel enthält Enzyme. Die arbeiten wie kleine Scheren und schneiden die beiden Enden der langen Zuckerketten nach und nach ab und setzen so die kurzen Zuckermoleküle frei. Das sind sogenannte Einfachzucker, zum Beispiel Glucose, Traubenzucker oder Fructose, sprich Fruchtzucker. Ernährungswissenschaftler Olaf Adam von der Ludwig-Maximilians-Universität in München.
Sie können mal ein Brötchen nehmen, also eine Semmel, und können ein klein bisschen abbeißen und dann ungefähr 10 Sekunden kauen. Und dann merken Sie voll Verwunderung, dass die Semmel plötzlich süß schmeckt. Das hat der Speichel gemacht, weil im Speichel ist so ein spaltendes Enzym enthalten und der Zucker schmeckt dann süß.
Als Einfachzucker kann die Energiewährung in unserem Blut zu allen Organen und den Muskeln transportiert werden. Und von dort gelangt's ja auch sehr rasch ins Gehirn. Es darf auf keinen Fall unter- oder gar überversorgt werden. Zu viel Zucker kann zum Beispiel ein Koma auslösen. Darum kontrolliert das Gehirn ständig den Blutzuckerspiegel, und zwar mit Hilfe der Leber und des Magens. Diese Organe können messen, wie es um den Blutzuckerspiegel steht. Dann kommt eine zweite Speicheldrüse ins Spiel, die Bauchspeicheldrüse, die das Hormon Insulin herstellt. Sie sorgt dafür, dass der Zucker aus dem Blut in die Zellen transportiert wird. Ernährungswissenschaftler Olaf Adam.
Wenn man Zucker in die Zellen bringen möchte, damit daraus Energie entsteht, braucht man Insulin, das schließt sozusagen die Zellen auf. Und dieses Insulin bewirkt dann, dass der Zucker in die Zellen kommt und wenn er in den Zellen ist, ist er nicht mehr im Blut und dann sinkt der Blutzucker ab.
Ein wichtiger Bestandteil des herkömmlichen Haushaltszuckers ist der Einfachzucker Glucose, sprich Traubenzucker. Wenn der nicht direkt im Gehirn oder in den anderen Körperzellen zu Energie in Form von ATP verfeuert wird, muss er gespeichert werden, zum Beispiel in den Muskeln als sogenanntes Glykogen. Muskeln und die Leber produzieren dafür wieder ein spezielles Enzym und wandeln so die Glucose in das Glykogen um. Traubenzucker kann aber auch dazu verwendet werden, Fettpölsterchen anzulegen. Auf diese Weise wird die Energiewährung sicher zwischengespeichert. Diese Speicher verteilen sich auf den ganzen Körper, bis auf das Gehirn, das nur mit Zucker aus dem Blut arbeiten kann.
Das Gehirn registriert immer ganz genau den Blutzucker, und sobald der Blutzucker unter eine gewisse Grenze fällt, das sind 80 Milligramm pro Deziliter, sagt man, dann tritt Hunger auf. Das Gehirn signalisiert, bei mir ist nicht genügend Zucker mehr da, ich kann bald nicht mehr arbeiten, der Treibstoff ist nicht mehr da.
Und dann ist sie da, die Heißhungerattacke, die unbedingt nach Zucker, in welcher Form auch immer, verlangt. Und dabei ist das Gehirn ziemlich gierig, sagt Hirnforscher Achim Peters von der Universität Lübeck.
Ja, stellen wir uns am besten mal vor, man isst zum Frühstück zwei Brötchen. Brötchen bestehen aus Traubenzucker hauptsächlich. Also zwei Brötchen, und dann geht ein Brötchen, wenn es in den Organismus kommt, ins Gehirn, und ein Brötchen geht in den Körper. Das hört sich so einfach an, aber ungefähr so ist das auch. Und das ist etwas ungerecht, weil so ein kleines Organ wie das Gehirn, 1,5 Kilo wiegt das, ein ganzes Brötchen kriegt, während der Körper, der 75 Kilo wiegt, auch ein ganzes Brötchen kriegt. Das ist irgendwo nicht gerecht.
Wie dieser Mechanismus funktioniert, darüber haben sich die Forscherinnen und Forscher lange Zeit den Kopf zerbrochen. Die inneren Organe werden mit demselben Blut versorgt wie das Gehirn. Dennoch kann sich das Gehirn daraus mehr Zucker ziehen als der restliche Körper. Selbst in einer Hungersnot nimmt unser Gehirn kaum an Masse ab, während andere innere Organe und Muskeln über die Hälfte abgebaut werden können, bevor es lebensgefährlich wird. Überlebenstechnisch ist das ein äußerst cleverer Mechanismus. Ohne Gehirn können wir nicht überleben. Doch die Skelettmuskulatur für Waschbrettbauch und Bizeps brauchen wir in einer Hungersnot nur bedingt. Stellt sich also die Frage, wie macht das Gehirn das? Wie kommt es an die Unmengen an Zucker, die es braucht, ohne dass die anderen Organe ihm zuvorkommen? Die Antwort ist zweigeteilt. Erstens, das Gehirn bestellt den nötigen Zucker direkt in den Vorratskammern des Körpers. Hirnforscher Achim Peters nennt das den Brain Pull.
In der Wirtschaft beschreibt man mit Pull immer, wenn eine Station nachfragt. Also wenn das Gehirn jetzt Bedarf hat, zum Beispiel im Stress, dann fordert es aktiv Energie aus dem Körper an, und das macht es mit dem Stresssystem. Also Adrenalin, Cortisol sind die Haupthormone des Stresssystems, und wenn die aktiviert werden, dann haben die Funktion des Brain Pull. Das heißt, sie ziehen aktiv Energie aus den Körperspeichern und versorgen so das Gehirn mit mehr Energie.
Das ist der Grund, warum viele Menschen bei Stress abnehmen. Vielleicht läuft es gerade in der Partnerschaft nicht rund oder in der Arbeit. Dem Gehirn ist das egal. Stress hat für den Stoffwechsel immer dieselben Folgen. Fett und Glykogen werden in Traubenzucker umgebaut, der wandert ins Blut und dann ins Gehirn. Nachteil: die Energievorratsspeicher abzubauen dauert einige Zeit. Heißhungerattacken durch akuten Stress lassen sich damit nicht sofort lösen. In der Regel hilft dann nur Essen. Und von dieser Nahrungsaufnahme, zum Beispiel zwei weitere Frühstücksbrötchen, beansprucht das Gehirn dann beide Brötchen fast für sich allein. Das sind etwa 90% des Zuckers. Dazu wird an einer weiteren Stellschraube gedreht. Das ist der zweite Teil der Zuckerstrategie des Gehirns. Die Ausschüttung von Insulin in der Bauchspeicheldrüse wird einfach gestoppt.
Und wenn das Insulin nicht da ist, dann kann der Zucker nicht in die Speicher des Körpers gelangen. Denn die brauchen Insulin, Fettzellen zum Beispiel oder Muskelzellen, die brauchen Insulin, um Zucker aufzunehmen. Und so zirkuliert im Stress dann zum Beispiel der Zucker durchs Blut und kann nicht in die Speicher. Aber das Gehirn, das kann immer Zucker aufnehmen, weil die Transporter da das Insulin nicht benötigen. Und so holt sich das Gehirn mehr Energie, indem es die Insulinausschüttung der Bauchspeicheldrüse gezielt unterdrückt.
Damit verdoppelt sich in einer Notlage der Effekt des Brain Pull. Einerseits wird der Zucker nicht aus dem Blut in die Zellen aufgenommen, und andererseits werden zusätzliche Zuckervorräte frei, die dann ebenfalls über das Blut zum Gehirn gelangen. So ist es möglich, dass das Gehirn mehr Zucker aus dem Blutkreislauf aufnehmen kann als die anderen Organe. Mit fein eingestellten Sensoren bestimmt das Gehirn, wann es genug Energie bekommen hat, und gibt dann Entwarnung. Die Bauchspeicheldrüse schüttet Insulin aus, und der Zucker aus dem Blut wird zurück in die anderen Körperzellen transportiert, die ihn entweder zu ATP verbrennen oder für die nächste Stresssituation speichern.
Der Regelkreis des Zuckers gehört wohl zu den ausgeklügelsten Mechanismen in unserem Körper. Jederzeit muss zwischen Gehirn und Körper austariert werden, wem, wann, wie viel Energiewährung zusteht, um optimal zu funktionieren. Dabei hat das Gehirn Vorrang, aber in der Regel kommen auch Muskeln und Organe in der Zuckerversorgung nicht zu kurz, vor allem dann, wenn ausreichend Nahrung vorhanden ist. Wenn alles nach Plan läuft, gerät der Stoffwechsel nicht aus dem Takt und wir Menschen bleiben fit und gesund. Doch in den letzten Jahrzehnten hat sich das verändert. Das liegt unter anderem daran, dass wir heute fast unbegrenzt über Zucker verfügen können. Nicht nur in Form von Kohlenhydraten wie in einem Vollkornbrot, sondern vor allem in Form von Haushaltszucker. Krankheiten wie Übergewicht und Diabetes werden direkt oder indirekt mit Zucker in Verbindung gebracht. Doch wie viel ist eigentlich zu viel? Die Welternährungsorganisation empfiehlt, jeder Erwachsene soll maximal 50 Gramm Haushaltszucker am Tag essen. Tatsächlich nehmen wir aber fast das Doppelte zu uns, oft durch Kuchen oder Süßigkeiten, und das ohne ernährungsphysiologischen Gewinn, denn für unseren Energiehaushalt bräuchten wir diese Art Zucker überhaupt nicht. Der Ernährungsmediziner Olaf Adam.
Wenn man vom Zucker spricht, dann sieht man vor sich den Haushaltszucker, den Würfelzucker. Und das ist ein Produkt, welches zwei verschiedene, wie man sagt, Zuckerarten enthält. Man sagt, weil es zwei sind, die, und weil es Zucker ist, Saccharid, also ein Disaccharid ist dieser Haushaltszucker. Und wenn man etliche von diesen Haushaltszuckern aneinander hängt, so kriegt man am Schluss eine Stärke, zum Beispiel die Kartoffelstärke oder die Maisstärke, Reisstärke, das Kartoffelmehl. Und so gibt es vier verschiedene Einfachzuckerarten, die aber unterschiedlich kombiniert dann eine ganze Reihe von den Kohlenhydraten sozusagen herstellen können.
Viele Faktoren tragen dazu bei, dass Zucker dick machen kann. So sind zuckerhaltige Lebensmittel wie Speiseeis, Pudding, Schokolade oder Pralinen oft auch sehr fetthaltig. Und auf die Kombination Fett und Süß ist unser Körper seit Jahrmillionen geeicht.
Und wenn man jetzt depressiv ist oder wenn man Kummer hat oder wenn man irgendeine Stresssituation durchlebt, so hat man oft das Gefühl, ich möchte mir was Gutes tun.
Gefährlich bei den heutigen energiedichten Nahrungsmitteln, sagt der Diabetologe Andreas Lechner. Denn wenn wir zu viele Fettspeicher anlegen, wirkt sich dies auf unseren Insulinhaushalt aus. Andreas Lechner ist Oberarzt am Klinikum Innenstadt der Ludwig-Maximilians-Universität München und forscht seit Jahren zur Entstehung von Diabetes.
Es ist sehr komplex, aber lässt sich darauf reduzieren, zunächst mal, dass bei Übergewicht der Insulinbedarf im Körper ansteigt. Das ist auch nicht bei allen Menschen so. Das ist bei denjenigen so, die eine Veranlagung erblich für Altersdiabetes mitbringen. Bei diesen Menschen ist es meistens so, dass, wenn dann Übergewicht dazukommt, der Insulinbedarf im Körper so stark ansteigt, dass dieser Bedarf einfach nicht mehr gedeckt werden kann von der eigenen Bauchspeicheldrüse. Und dann steigen die Blutzuckerspiegel an und es kommt zum Diabetes.
Doch die verhängnisvolle Kombination von zu viel Bauchfett und dem Umstand, dass der Insulinhaushalt entgleist, kann nicht der alleinige Grund für das Übergewicht sein, das weltweit immer mehr um sich greift. Da ist sich Hirnforscher Achim Peters von der Universität Lübeck sicher. Er vermutet, dass der Brain Pull, also die korrekte Zuckerbestellung des Gehirns, bei manchen Menschen in Stresssituationen aus dem Tritt gerät. Achim Peters teilt die Bevölkerung in sogenannte A-Typen und B-Typen ein. Die A-Typen nehmen bei Dauerstress ab, weil das Gehirn große Mengen an Zucker beim Körper bestellt, sodass nur wenig für die Energiespeicher übrig bleibt. Das Problem dabei? Dazu schüttet das Gehirn große Mengen der Stresshormone Adrenalin und Cortison aus, die auf Dauer dem Körper schaden. Um das zu umgehen, haben die B-Typen darum eine andere Strategie entwickelt, sagt Achim Peters.
Wenn solche B-Typen Dauerstress haben, dann lernt das Gehirn diese Dauerbelastung und fährt das Stresssystem dann einfach runter. Das heißt, wird unempfindlich. Mit anderen Worten, der Chef, der droht, und das sieht auch der Betroffene, aber das Cortisol steigt bei dem gar nicht mehr an, das Stresshormon. Und das hat einen großen Vorteil bei diesen B-Typen, denn Cortisol, das macht uns krank, also zum Beispiel Herzinfarkt oder so. Also wer das Stresssystem entlasten kann, auch unter solchen unwirtlichen Umweltbedingungen wie Stress am Arbeitsplatz, der hat eigentlich was Gutes geschafft.
Eingetauscht wird dieser Effekt aber gegen Übergewicht. Denn wenn der Brainpool nicht mehr richtig funktioniert, wird dem Gehirn auf Dauer zu wenig Zucker angeliefert.
Was passiert, wenn ein B-Typ zwei Brötchen zum Frühstück isst? Dann geht nämlich nur, weil das Stresssystem runtergefahren ist, ein halbes Brötchen ins Gehirn und anderthalb bleiben im Körper. Und jetzt sagt das Gehirn so in der Mitte des Frühstücks, das reicht mir aber nicht, ich muss ja den ganzen Tag arbeiten und ich muss ja voll leistungsfähig sein. Also ich brauche noch was und fordert dann noch zwei Brötchen an. Der Mensch isst noch zwei Brötchen und dann hat das Hirn sein Ganzes, zwei halbe eben. Aber mittlerweile sind drei im Körper gelandet. Und so nimmt man denn zu.
Nun ist Stress keine Erscheinung der Neuzeit. Warum sind Menschen davon also nicht schon früher massenhaft übergewichtig geworden? Das liegt daran, dass es in einer Gesellschaft, in der Nahrungsmangel herrscht, gefährlich ist, ein B-Typ zu sein. Weil das Gehirn eines B-Typs sich damit schwer tut, Zucker aus dem Körper anzufordern, ist es darauf angewiesen, dass es eine erhöhte Zuckermenge über die Nahrung aufnimmt. Doch wenn die nicht zur Verfügung steht, bleibt das Gehirn unterversorgt. Die A-Typen aber ziehen aus der Nahrung so viel Energiewährung wie möglich für das Gehirn ab und bauen stattdessen Muskeln und innere Organe ab. Und so erklärt sich Achim Peters die Zivilisationskrankheit Übergewicht. Der einzige Weg zurück? Stress reduzieren, damit das ausgeklügelte Stresshormon-Insulinsystem wieder ins Lot kommen kann.
Manche Forscherinnen und Forscher gehen sogar davon aus, dass zu viel Zucker süchtig machen könnte und ähnliche Entzugserscheinungen verursachen kann wie Alkohol oder Drogen. Das sind bislang zwar nur Einzelmeinungen, aber in einem sind sich die meisten Experten einig. Wer über einen langen Zeitraum hinweg viel Zucker isst, dessen Geschmacksknospen stumpfen förmlich ab. Und dann benötigt man eine immer höhere Zuckerdosis, um denselben Geschmackseindruck zu erhalten. Ein Teufelskreis kommt in Gang.
Grundsätzlich arbeitet der menschliche Körper mit Traubenzucker, mit Glukose. Doch er kann noch einen weiteren Zucker hervorragend verarbeiten. Das ist der Fruchtzucker, die Fructose. Der Fruchtzucker ist doppelt so süß wie herkömmlicher Zucker und greift nicht in den Insulinhaushalt ein. Er kann direkt in die Zellen unseres Körpers aufgenommen werden. Ideal für geplagte Zivilisationsmenschen, sollte man meinen. Ernährungswissenschaftlerin Andrea Danicek von der Verbraucherzentrale Bayern meldet trotzdem Bedenken an.
Man hat auch herausgefunden, dass zu viel Fruchtzucker gar nicht so positiv ist. Gerade in Amerika beispielsweise werden viele Erfrischungsgetränke mit Fructose-Sirup gesüßt. Man hat festgestellt, dass diese große Zufuhrmenge das Risiko für Übergewicht noch stärker erhöht. Auch negative Folgen für den Blutfettspiegel sind bekannt bei zu viel Fruchtzucker in der Ernährung. Also Fruchtzucker ist in Ordnung, aber in Maßen und nicht in Massen.
Denn Fruchtzucker wird im Körper in Fett umgewandelt und nicht, wie Glukose, auch in den Zellen zu Energie verfeuert. Das bedeutet, dass zum Beispiel Erfrischungsgetränke, denen die vermeintlich gesunde Süße aus den Früchten zugesetzt wird, weit davon entfernt sind, kalorienarm zu sein. Ganz im Gegenteil. Sie machen dick, ohne satt zu machen, weil Getränke im Magen keinen Sättigungsreiz auslösen. Besonders paradox, lange galt Fruchtzucker als der ideale Diabetikerzucker, weil er eben keine Insulinreaktion auslöst. Doch er führt zu Übergewicht. Ein wichtiger Risikofaktor bei Diabetes, wie man heute weiß. Dennoch, in den letzten Jahren hat die Fruchtzuckermenge, die wir alle verzehren, enorm zugenommen. Denn in den USA wurde ein kostengünstiges Verfahren entwickelt, um Fructose im großen Stil zu produzieren.
Er heißt High Fructose Corn Syrup, also er wird aus Korn, Mais gewonnen. Und das ist ein relativ preisgünstiges Verfahren. Die Stärkeverzuckerung, das gibt es verschiedene technologische Möglichkeiten. Und ja, dann findet man eben an Zutatenlisten von Lebensmitteln, zum Beispiel den Fructose-Sirup, aber auch Glucose-Sirup. Und so kann man natürlich als Hersteller auch Zuckerarten durchaus in einer Zutatenliste verstecken. Weil wenn ich nämlich drei, vier verschiedene Zucker aufzähle, dann fällt das nicht so auf, wie wenn in der Zutatenliste gleich an erster Stelle der Zucker erscheint.
Für das Zuckerdilemma unserer Gesellschaft wird es keine einfache Lösung geben. Ein Ausweg aus dem Dilemma könnten möglicherweise Süßstoffe weisen, insbesondere bei Limonaden. Noch relativ neu auf dem Süßstoffmarkt ist dabei die Staudenpflanze Stevia, die ursprünglich aus Paraguay stammt. Seit Dezember 2011 ist sie auch in der Europäischen Union zugelassen. Stevia ist bis zu 300 Mal so süß wie Zucker, verursacht keine Karies und hat keine Kalorien. Lange Zeit war ein regelrechter Kampf um die Zulassung dieser Staudenpflanze in Europa geführt worden. Lebensmittelchemikerin Ursula Wölver-Rieck von der Universität Bonn beschäftigt sich schon seit Jahren mit dieser süßen Alternative.
In den Blättern dieser Pflanze befinden sich die Stevioglycoside. Hauptvertreter dieser Stevioglycoside sind das Stevioside und das Rebaudiosid A. Ich weiß, es sind ganz schreckliche Namen, aber sie stehen wahrscheinlich auch in Zukunft auf unseren Verpackungen. Und die werden aus diesen Blättern extrahiert und aufgereinigt und kommen so als diese Lebensmittelzusatzstoffe auf den Markt. Man kann sagen, dass in der Pflanze Stevia, in der trockenen Pflanze oder in den trockenen Blättern der Pflanze, so bis zu 22% dieser Stevioglycoside enthalten sind.
In Ländern wie Japan oder in Südamerika wird die ganze Pflanze schon lange völlig selbstverständlich genutzt. Doch nicht allen schmeckt die Süße aus Paraguay. Je nach Zusammensetzung des Stevioglycosids hat Stevia eine bittere oder nach Lakritz schmeckende Note. In den USA wird Stevia darum auch hauptsächlich in Limonaden eingesetzt. Die haben einen so starken Eigengeschmack, dass man das Bittere nicht herausschmecken kann. Und gerade hier könnte Stevia auf lange Sicht Gutes tun. Denn in Limonaden vermissen wir den Zucker wahrscheinlich am wenigsten. Hauptsache, das kühle, prickelnde Erfrischungsgetränk schmeckt süß.